Also ich knüpfe nochmal an bei gestern und ich habe gesagt, wir haben als Christen haben wir sehr wohl gute Argumente für unseren Glauben und wir können bei der Schöpfung ansetzen. Es gibt auch andere Ansätze, aber ich habe es gestern einfach mal bei der Schöpfung angesetzt und gesagt, letztendlich ist es doch so, die Atheisten behaupten, dieses Produkt, das wir heute beobachten können, das heißt die ganze Welt, das ganze Universum, dieses wunderbare Produkt, der Makrokosmos wie der Mikrokosmos, ist per Zufall entstanden. Per Zufall ist nichts entstanden, das haben wir gestern hoffentlich gelernt. Per Zufall entsteht gar nichts. Zufall ist keine Wirkkraft. Wenn schon, gibt es eine Abfolge von Ursachen und Wirkung. Ursache, Wirkung die ganze Zeit. Diese Ursache-Wirkung-Abfolge nennen die Atheisten dann halt Evolution. Das hat sich dann irgendwo aus dem Nichts, hat sich das irgendwo mit dem Big Bang hat sich das entwickelt. Und die haben genau das gleiche Produkt. Wir schauen, ob als Atheist oder als Christ schauen wir auf das gleiche Produkt. Das ist die Welt. Und diese Welt ist absolut genial. Die ist komplex. Die ist unglaublich schön auch geformt. Wir reden ja vom Kosmos, das heißt geordnet, geformt. Kosmos im Griechischen heißt Kosmeo. Und die Frauen wissen sowieso, was das ist. Das ist Kosmetik, oder? Man ordnet sich, man macht sich schön. Das heißt, der Kosmos ist wunderschön geworden. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir sagen können, okay, das ist die Evolution, sagen die Atheisten, und wir Christen sagen, das ist Gott. Aber letztendlich spielt es keine Rolle, denn es ist ja hier wie mit dieser Rose. Es gibt Idioten, botanische Idioten, die sagen, ja, das ist eine Tulpe. Andere sagen, das ist ein Edelweißen, andere sagen, das ist ein Löwenzahn. Das ist natürlich eine Rose. Das spielt keine Rolle, wie wir das Ding nennen. Eine Rose bleibt eine Rose. Und so ist es auch mit Gott. Die Atheisten sagen, es ist Evolution, aber eigentlich sagen sie, das ist Gott. Weil der Erschaffer dieser Erde ist nun einmal Gott. Sie fügen der Evolution exakt genau die gleichen Eigenschaften, die gleichen Attribute zu, wie wir Gott. Gott wird genau so beschrieben, wie die Atheisten die Evolution beschreiben. Als genial, als mächtig, als zielorientiert. All diese Dinge benutzen die Atheisten für die Evolution oder die Natur oder höhere Macht oder was auch immer. Und wir reden von Gott. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Jetzt kann man gestern natürlich haben wir festgestellt, okay, als Christ ist man nicht dümmer als ein Atheist, wenn man an Gott glaubt. Die haben dieselben Argumente, die haben das Produkt und erklären das einfach anders. Aber man muss nicht doof sein, um an Gott zu glauben. Absolut nicht. Im Gegenteil, man kann viel mit dem Verstand arbeiten. Wir sind nicht die Dummen verglichen mit dem Atheisten. Man muss sich nicht schämen, man kann mit Atheisten durchaus kann man argumentieren. Jetzt könnt ihr also die Argumente von gestern ansetzen und mit Atheisten argumentieren. Und am Schluss werden sie vielleicht Folgendes sagen. Okay, ich gebe zu, es gibt einen Gott. Da ist ein mächtiger Gott und der ist wirklich sogar genial, der ist allmächtig, der ist allwissend, all diese wunderbaren Dinge. Aber das bringt ihm nichts. Das bringt ihn nicht weiter. Wir müssen einen persönlichen Gott kennenlernen. Und wir wissen alle, es gibt nur Rettung, Erlösung im Gott Jesus Christus. Also wenn Leute mir manchmal sagen, ach hier mit eurer Kirche, vielleicht habt ihr hier auch solche Leute in Tomiswald, ihr besucht da jeden Sonntag die Kirche. Ich gehe jeweils meinen Sonntagsspaziergang machen und da finde ich Gott auch. In den Blumen, in den Vögeln, die zwitschern, in jedem Käfer, in der Sonne. Wunderbar, ich finde da Gott auch. Okay, das stimmt, du findest Gott, aber welchen Gott? Du findest den allmächtigen Gott, den genialen Gott, den mathematisch durchdachten Gott, den intelligenten Gott, aber nicht den persönlichen Gott. Du findest nicht Jesus. Jesus wird in der Kirche verkündigt. Und wir als Theologen reden hier von der allgemeinen Offenbarung, die wir in der Schöpfung entdecken können. Dann können wir den allmächtigen Gott kennenlernen. Oder wenn man so will, den mathematischen oder philosophischen Gott. Aber den persönlichen Gott lernen wir durch die Bibel kennen. Und das wird Sonntag für Sonntag in der Kirche verkündigt, auch hier. Blaise Pascal, als er gestorben war, hat man in seinem Mantel, ein französischer Philosoph und Mathematiker, ein absolutes Genie, und er hat sich über vieles Gedanken gemacht, viele Schriften auch verfasst, kann man heute noch lesen. Als er gestorben war, hat man in seinem Mantel, im Saum seines Mantels, ein Stück Papier gefunden, und dort stand drauf: Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Philosophen und Wissenschaftler. Und das sagt eigentlich alles. Blaise Pascal wusste, man kann Gott in der Schöpfung erkennen, aber das ist nicht der persönliche Gott. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist der persönliche Gott, das ist mein Gott. Und um den geht es. Also, wir müssen ein Stück weitergehen in unserer Forschung. Wir verlassen jetzt den allgemeinen Begriff von Gott und wir werden jetzt etwas persönlicher und fragen jetzt: Wer ist denn eigentlich dieser Gott? Mit wem haben wir es zu tun? Und zwei entscheidende Lernziele, wir sind immer gefordert in der Schule, Lernziele, sogenannte Kompetenzen zu formulieren. Was ist das Lernziel grundsätzlich dieser vier Vorträge? Ich würde es so formulieren. Erstens, es gibt einen Gott. Das ist das erste Lernziel. Damit habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Christen seid, nicht unbedingt ein großes Problem. Wahrscheinlich mit dem zweiten oberflächlich betrachtet auch nicht, aber ich denke doch, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Guck, warum sage ich das? Die zweite Aussage scheint für viele Menschen glasklar: Nein, ich bin nicht Gott, Gott ist der Allmächtige. In den letzten Jahrzehnten haben wir einen gewaltigen Wechsel vollzogen als Gesellschaft. Auch wir Christen haben Gott heruntergeholt auf die Erde. Wir haben Gott klein gemacht. Und wir haben Gott auf die Ebene von uns Menschen gestellt. Und wir dichten Gott Eigenschaften an, die ähnlich sind wie Menschen. Unser Gott, der ehemals beschrieben wurde als der allmächtige, allwissende Gott, ist ein Gott geworden, nicht viel besser als der Gott der Römer und der Griechen. Er ist abhängig von Menschen und er hört auf uns Menschen und lässt sich ab und wann auch korrigieren und sagt: Oh ja, jetzt, wo ihr das so sagt, sehe ich das auch. Also wir haben Gott runtergeholt. Und gestern haben wir ja auch die Konzepte gesehen, wie Menschen dann auch Gott verbannen und versuchen, selber Gott zu spielen, indem sie sagen: Okay, was brauchen wir? Die Vertröstung aus die Ewigkeit auf das Paradies. Wir bauen das Paradies hier und jetzt. Was brauchen wir? Irgendwelche Schuldgefühle? Wir verbannen die. Was brauchen wir? Irgendwelche Formen und Normen im Leben? Wir verbannen die Normen Gottes. Wir leben einfach drauf los, wie wir es für richtig halten. Wir spielen Gott. In jeder Hinsicht. Wir spielen Gott in der Wissenschaft, wir spielen Gott in der Wirtschaft, wir spielen Gott in der Politik. In allen Bereichen spielen wir heute Gott. Es gibt ja Leute, die träumen schon weiter, die träumen von dem Übermenschen, Nietzsche gestern, oder? Und zwar ist er langsam aber sicher machbar. Elon Musk kennt ihr wahrscheinlich alle. Der hat ja verschiedene Firmen und er ist der reichste Mensch der Welt. Durch Trumps Wahl wurde er auf einen Schlag x Milliarden reicher. Muss man sich das vorstellen. Ich habe gestern in den Nachrichten, glaube ich, 30 Milliarden hat sein Vermögen gleich zugenommen. Das ist wahnsinnig unvorstellbar, was das bedeutet. Und er ist ja fraglos ein Tech-Genie. Und er träumt vom sogenannten Transhumanismus. Das ist sein großer Traum. Er sagt, das müssen wir verwirklichen. Was ist Transhumanismus? Menschen werden mit Technik verbunden. Also heute schon möglich. Teilweise kann man da schon recht, ist man schon recht weit. Und eigentlich ist die Idee, den Supermenschen zu schaffen. Das heißt, unser Hirn anzuzapfen, direkt anzuzapfen an die künstliche Intelligenz zum Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr hättet direkten Zugang via Cloud in eurem Hirn zur künstlichen Intelligenz. Ihr hättet jederzeit die ganze Intelligenz in eurem Hirn. Da sind wir ganz anders unterwegs. Da diskutieren wir ganz anders. Wir treffen ganz andere Entscheidungen. Die Idee ist, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Menschheit, die kennt keinen Krieg mehr, keine Not mehr, wir haben alle Krankheiten gelöst, alles wunderbar. Das ist so die Idee. Aber wir Menschen bleiben Menschen und Gott bleibt Gott. Da wird sich nichts ändern daran. Und da muss man erstmal in die Bibel hineinschauen. Und da gibt es einen krassen Unterschied zwischen den nichtigen Götzen und den Menschen und dem wahrhaftigen, lebendigen, allmächtigen Gott. Denn was bei den Völkern gilt, das ist nichts, lesen wir in Jeremia. Und das ist jetzt wirklich, das ist schon sarkastisch, was hier kommt. Das ist wirklich, da muss man echt lachen. Wie können Menschen so doof sein? Es ist Holz, das einer im Wald geschlagen hat. Das Werk der Hände eines Handwerkers. Mit dem Beil geschlagen. Mit Silber und Gold verziert. Also, das ist dann ein Götze. Mit Nägeln und mit Hämmern befestigt man es. Es darf ja nicht wackeln. Man muss diesen Gott befestigen, sonst fällt er um. Sie sind wie ein Pfahl im Gurkenfeld und reden nicht. Eine Vogelscheuche. Sie müssen getragen werden. Muss unser Gott getragen werden? Das sind die menschlichen Götzen, die müssen getragen werden, denn sie bewegen sich nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und auch nichts Gutes, sie tun nichts. Das sind die menschlichen Götzen, Götter. Und dann kommt die Aussage, dir Herr ist keiner gleich. Groß bist du und groß ist dein Name durch Stärke. Merkt den krassen Unterschied zwischen dem, was wir Götter nennen, und da können wir uns selber einsetzen, an dem, was wirklich Gott ist. Der Herr aber ist was? Wahrhaftig Gott. Er ist ein lebendiger Gott und ewiger König. Vor seinem Zorn erbebt die Erde und gegen seine Wut kommen die Nationen nicht an. Wenn heute Leute Angst haben vor Regierungen, vor Putin oder neuerdings jetzt auch wieder vor Trump oder vor Xi Jinping oder wie sie alle heißen, das sind nichts. Die Regierung hat immer noch Gott inne. Und gegen seine Wut kommt niemand an. So wird uns also Gott vorgestellt. Und die Menschen hatten immer intuitiv, wussten sie, es gibt da draußen einen, der steht über allen Göttern, der ist weit größer als alles. Und so auch die Athener. Man sagt, in Athen gab es mehr Götter als Menschen. Und damit sie nichts falsch gemacht, es gab ja einen Gott für alles. Gott fürs Wein, ein Gott für den Krieg, ein Gott für die Liebe. Für alles gab es irgendeinen Gott. Und damit sie nichts falsch machen, haben sie noch eine Statue errichtet, einen ja, eine Götterstatue für den sogenannten unbekannten Gott. Und dann kommt hier, Paulus sagt, was ihr da verehrt, den unbekannten Gott, ihr kennt den Gott nicht, den verkündigen wir euch. Ich sage euch jetzt mal, wer dieser Gott ist. Und jetzt schaut mal, wie Paulus diesen Gott verkündigt. Mal genau hinschauen. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist. Das haben wir gestern kennengelernt. Er ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist. Restlos alles ist durch Gott geschaffen worden. Ohne Gott wäre gar ein Nichts. Er Der Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln. Das war die menschliche Überlegung. Unsere Götter brauchen Häuser, sonst werden sie nass. Und es wird ihnen kalt. Und wir bauen ihnen ordentliche Häuser. Wir bauen ihnen Villen. Wir bauen ihnen Tempel. Und Paulus sagt, nein, das braucht unser Gott nicht. Der braucht keine Häuser. Er braucht keinen Tempel. Und dann weiter. Eben diese Tempel, die von Menschenhand gemacht, das braucht er doch nicht. Er wohnt doch nicht in einem menschengemachten Haus. Und dann weiter, er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Guck, die Menschen damals haben geglaubt, unser Zeus und unser Apollos und wie sie alle hießen, die brauchen Futter. Und dann haben sie ihnen Fleisch gebracht. Ein bisschen Gemüse. Und das täglich geopfert, damit die nicht verhungern. Das war ihre Idee. Clever, wie sie waren, haben sie, wir haben ja gemerkt, dass wir dann nicht, die Götter haben das irgendwie nur metaphorisch gegessen. Es war ja nicht weg. Clever, wie sie waren, haben sie mit der Zeit gemerkt, okay, wir haben ihm das Fleisch gegessen, er hat es irgendwie gegessen, aber wir können es nicht sehen. Wir verkaufen das Fleisch wieder. Das ist dann passiert. Wir haben das Fleisch zurückgenommen und auf dem Markt verkauft. Aber sie dachten, wir müssen diese Götzen mit diesen Göttern füttern. Und dann weiter, er ist es ja, der allen Leben und Atem überhaupt und alles, er gibt Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Wir leben, weil Gott Leben schenkt. Also so wird hier Gott vorgestellt. Und dann kommt hier später nochmal dieser Satz, in ihm nämlich leben, weben und sind wir. Ich meine, für die Griechen unter euch, vielleicht gibt es ja Leute, ja, Silas müsste es können, auf jeden Fall. Wir haben hier drei Begriffe, die für die griechischen Philosophen zentral waren. Da hat sich jeder griechische Philosoph hat sich damit beschäftigt. Was ist Leben und woher kommt Leben? Zweitens, was ist Bewegung und woher kommt Bewegung? Also da geht es um Ursache und Wirkung, Ursache, Wirkung. Woher kommt die erste Ursache? Was hat das Ganze zuerst mal in Gang gesetzt? Das war die große Frage. Und dann, was ist Sein? Wieso können wir sagen, ich bin? Wieso kann Gott sagen, ich bin? All diese Fragen haben die Leute damals beschäftigt. Und Paulus sagt, das Rätsel ist gelöst in unserem lebendigen Gott. Und wenn wir jetzt das wissen, es gibt diesen lebendigen, allmächtigen, wahren, lebendigen Gott, dann geht Folgendes. Dann gibt es keine anderen Götter. Es gibt keine anderen Götter. Es gibt nur diesen einen Gott. Und dann steht halt natürlich ganz konsequent in dem Dekalog, in den 10 Geboten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas von oben im Himmel, was unten auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Das ist ein hebräischer Merismus, sagt man. Das heißt, hier werden ein paar Begriffe aufgezeigt, um zu sagen, egal was, ob das die Sonne, Mond, Sterne ist, ob das irgendein Viech auf der Erde ist, ob das ein Viech im Wasser ist, nichts kommt Gott gleich. Warum nicht? Weil Gott hat diese Dinge geschaffen. Zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer gibt es einen gewaltigen Unterschied. Also wir können nichts mit Gott vergleichen, was auf dieser Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott hat als Einziger das Recht, eifersüchtig zu sein. Er hat als Einziger das Recht, Ehre zu kriegen. Niemand von uns, nur er. Darum ist das natürlich richtig. Er hat das Recht, eifersüchtig zu sein. Der die Schuld der Vorfahren heimsucht, an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation, bei denen, die mich hassen. Also es ist eine Sanktion, die ist absolut brutal. Gott schützt seinen Namen, er schützt seine Ehre. Und dann kommt natürlich auch das Schöne dann noch, der aber Gnade erweist Tausende bei denen, die mich lieben, meine Gebote halten. Also, Gott allein gebührt die Ehre. Und jetzt gibt es das natürlich immer wieder geballte Ladung. Israel hat das gehört und gehört und gehört. Immer und immer wieder. Höre Israel, das ist dieses Schema Israel, Adonai Echad und so weiter, dass die Israelis täglich beten und dass sie auf ihre Stirn kleben, die Orthodoxen. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Einzige. Einzig hier kann die Bedeutung haben von einzigartig. Es gibt nur diesen einen Gott und es meint auch das Zahlwort einer. Es gibt nur einen Gott, beides. Dann, Jesus sagt genau das Gleiche. Welches Gebot ist das Erste? Welches Gebot ist das Höchste, wird er gefragt. Und Jesus sagt, das ist das Erste. Höre Israel, Schema Israel, da kommt das wieder, oder? Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Das ist das absolut Wichtigste bei uns, auch als Christen. Das ist ganz, ganz weit oben. Das ist das höchste Gebot. Also, jetzt könnte ich fragen, was ist die schlimmste Sünde? Das nicht zu tun. Wenn das das höchste Gebot ist, die schlimmste Sünde, Gott nicht zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele. Jetzt könnt ihr fragen, wie oft macht ihr das? Nicht eine Sekunde schaffen wir das. Darum brauchen wir Herr Jesus. Aber das ist ein anderes Thema hier. Und dann, gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater. Das ist ein Neues Testament. Das ist eine, den Griechischen betont. Das heißt, nicht ein, so unbetont, sondern ein Gott. Du glaubst, dass es einen einzigen Gott gibt, du tust recht. Auch die Dämonen glauben das und schauen. Selbst die Dämonen glauben, es gibt nur einen Gott. Der ganze Kosmos glaubt, es gibt nur einen Gott. So, zu welchem Ergebnis kommen wir jetzt? Nach diesen Aussagen ist klar, es gibt einen einzigen, lebendigen, wahren Gott. Es gibt nur einen Gott. Punkt. Das ist das Bekenntnis der Juden, das ist das Bekenntnis der Christen, es ist übrigens auch das Bekenntnis der Moslems. Einen Gott, Monotheismus. Aber jetzt wird es eben ein bisschen knifflig. Jetzt gehen wir ins Neue Testament und lesen dort ein paar Texte. Da begegnet Jesus dem Thomas. Und Thomas sieht ihn auferstanden und sagt zu Jesus von Nazareth, durch Maria geboren, ein Mensch, mein Herr und mein Gott. Merkt ihr, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir gesagt, es gibt einen Gott, der Gott Israels. Und jetzt kommt Thomas und sagt, Jesus, du bist auch Gott. Und hier in Offenbarung und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer, da hat man das, was man nicht anbeten soll. Aber sie beten Gott an. Das ist genau die gleiche Sprache. Das, was verboten wird, von dem soll man keine Bilder machen. Das aber betet wen an? Gott. Er hört der Ruf von ihm, der auf dem Thron sitzt. Das ist der Vater, das ist der Kontext. Gott. Und dem Lamm. Wer ist das? Jesus. Seien Lob, Ehre, Preis und die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eindeutig Anbetung. Also auch das Lamm, Jesus wird angebetet. Aber auch hier, der sagt jetzt zu mir, nicht doch, der Johannes ist so ergriffen von dem, was er sieht, er will den Engel anbeten. Und dann kommt er, dein Mitknecht bin ich und der deine Brüder, der Propheten und der, die an den Worten dieses Buches festhalten. Vor Gott sollst du deine Knie beugen. Nur vor Gott und sonst vor niemandem. Habt ihr es wieder? Warum beugen dann Thomas und andere, die ganze Schöpfung, ihre Knie auch vor Jesus? Warum? Weil dieser Jesus Gott ist. Und jetzt merkt ihr, jetzt sind wir schon im Dilemma. Jetzt kommen wir in Bereiche, wo wir dann schon ein paar Antworten finden müssen. Weil Johannes beginnt sein Evangelium, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. So, was hat er hier? Er unterscheidet zwischen Gott und dem Wort. Ist klar. Sonst würde ich sagen, das Wort war bei Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott und dem Wort. Aber dann macht er gerade wieder alles zu einem Brei. Und Gott war das Wort. Und wir wissen, wer das Wort war, der Logos, das ist Jesus. Das ist im Neuen Testament einmal eine ganz klare Aussage, es ist auch Jesus Gott. Und Jesus höchstpersönlich bestätigt das. Wir haben im Psalm 110 eine interessante Aussage, eine prophetische Aussage von David, also 1000 Jahre vor Jesu Geburt gemacht. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Da habt ihr zwei, das ist ein bisschen hebräisch, da ist in dieser Übersetzung, ich meine, das ist Elbefelder, habe ich nicht mal Zürcher benutzt, weil die Elbefelder macht Folgendes, wenn das sogenannte Tetragramm im Hebräischen kommt, das heißt der Name Gottes, wir sprechen den aus, das ist aber nicht ganz sicher mit Yahweh. Also, wenn dort Yahweh steht, das Tetragramm, 4 Buchstaben im Hebräischen, dann ist das der Name des lebendigen Gottes Israels. So, dieser Yahweh spricht zu meinem Herrn, zu wessen Herrn? Es ist David, der hier spricht. Gott spricht zu seinem Herrn. Und jetzt die Frage, wer ist dieser Herr? Jesus löst das Rätsel. Die Pharisäer waren da beieinander und die hatten ja ein Riesenproblem, dass Jesus sich vergöttlicht hat. Und Jesus gibt ihnen eine exegetische Lektion, macht Bibelauslegung mit ihnen. Und er geht ins Detail. Sagt, was ist eure Meinung über den Messias? Die glaubten alle an den Messias, die Juden. Die wussten, da kommt der Messias. Was denkt ihr, wessen Sohn ist er? Und sie wussten aus der Prophetien, das wird der Sohn Davids sein, ein Nachkomme Davids. So weit, so gut. Also David war ein Mensch, das wird irgend so ein Mensch sein. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, jetzt schauen wir mal genau in den Text hinein. Wie kann dann David im Geist des Herrn, inspiriert durch Gott, sagen, der Herr sprach zu meinem Herrn? Hier haben wir einen griechischen Text und dort steht, Kyrios sprach zu Kyrios. Das heißt, Kyrios ist der oberste Befehlshaber. Das heißt, das ist Gott. Gott spricht zu Gott. Gott spricht zu seinem Herrn. Wie geht das? Wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Wir wissen, David hat ein paar Söhne. Wer wurde der König? Salomo. Okay. David nennt doch nicht den Salomo seinen Herrn. Das geht nicht. Er ist der Herr, David. Von wem spricht er? Er spricht von seinem Nachkommen. Wer ist sein Nachkomme? Gott. Das ist die Prophetie hier und die ist in Erfüllung gegangen durch Jesus. Jesus macht eine simple Exegese. Er überführt die Leute. Und sie müssen ihm eigentlich bestätigen und wir lesen dann weiter. Ab dann getraute sich nicht mehr mit Jesus zu diskutieren, hat sie überführt. Sie wussten, okay, du hast recht, es ist eindeutig. Guckt, ich gehe jetzt nicht in jedes Detail, ich zeige euch hier Folgendes. Wir haben also den Vater und den Sohn, wir haben bis jetzt nur Vater und Sohn, Jesus angeschaut. Es gibt auch noch den Heiligen Geist. Und die alle haben allesamt Eigenschaften, die nur Gott hat. Leben, Allwissenheit, Allmacht, Allgegenwart, Ewigkeit, Heiligkeit, Liebe, Wahrheit. All diese drei. Also das ist ein Problem. Wie kann der Heilige Geist Gott sein? Wie kann Jesus Gott sein? Der Vater ja. Und dann haben wir im Neuen Testament ständig die trinitarischen Aussagen, die da kommen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sollen wir taufen. Und bei der Taufe von Jesus, da ist Jesus, der Sohn Gottes. Dann spricht der Geist Gottes vom Himmel. Und da ist der Vater, der auch noch ins Spiel kommt. Oder da ist zum Beispiel auch diese wunderbare Segensformel, die vielleicht ihr auch manchmal am Sonntag hört. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist eine trinitarische Formel. Da wird Gott in drei Personen erwähnt. Also wir könnten jetzt eigentlich, aufgrund dessen könnten wir zu folgendem Schluss kommen. Okay, wir haben einen Vater, der ist Gott. Wir haben einen Sohn, der ist auch Gott. Wir haben den Heiligen Geist, der ist auch Gott. Wir haben drei Götter. Das wäre der Schluss. Aber wenn wir dann eben, wenn wir dann wieder weiterlesen, dann haben wir diesen Widerspruch. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. Ich bin der Herr, keines sonst außer mir. Es gibt keinen Gott. Einer nämlich ist Gott. Es gibt nur der eine Gott. Ein Gott, ein Gott. Ständig kommt dieses, der eine Gott. Ja, wie kriegen wir das auf einen Nenner? Wie geht das auf? Was machen wir jetzt? Es gibt verschiedene Varianten. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Theologie. Das ist relativ einfach. Wir können sagen, okay, es gibt drei Götter. Aber das widerspricht sich im Bekenntnis, aller Bekenntnisse, es gibt nur einen Gott. Wir haben nicht drei Götter, wir haben nur einen Gott. Die Moslems behaupten, ihr seid komische Typen, ihr habt von Mathematik sowieso keine Ahnung. Mathematik haben wir Moslems erfunden, oder? Ihr habt keine Ahnung, ihr sagt 3 gleich 1 und 1 gleich 3. Das ist Blödsinn. Also eigentlich habt ihr drei Götter, das wäre eine Variante. Das andere ist der sogenannte Modalismus. Man sagt, nein, nein, wir glauben, es gibt nur einen Gott. Wir haben Gott, den Allmächtigen. Aber als er dann auf die Erde kam, kam er als Mensch. Aber das war der Vater. Der hat sich einfach verwandelt als Mensch. Und ab und wann erscheint er auch als Heiliger Geist. Aber es ist immer die gleiche Person. So, was ist dann, wenn Jesus, der Sohn, mit dem Vater redet? Mit ihm diskutiert sogar. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und so weiter. Ist das schizophren oder was? Das geht auch nicht auf. Dann haben wir dann irgendwann in der frühen Christenheit haben wir dann einen Mann, der hieß Arius, und der sagt, okay, gut, Jesus ist schon was Spezielles. Aber Gott ist er nicht wirklich. Er ist göttlich, aber nicht wirklich Gott. Wir haben den einen Gott, der wollte eigentlich Gott schützen, sagt, Jesus ist nicht wirklich Gott. Was ist dann mit all diesen Sternen, die aus Jesus eindeutig Gott machen? Da gibt es eine weitere Variante und sagen, ja gut, es gibt Jesus, aber der hat sich Gott, dem Vater, total unterordnet. Der Chef ist der Vater. Und dann gibt es noch das Letzte, das heißt Adoptionismus. Gott, der Vater, hat Jesus irgendwann, vielleicht bei der Taufe, als Sohn Gottes adoptiert, aber eigentlich war Jesus ein hundsgewöhnlicher Mensch. Das sind alles frühe Irrlehren, aber wir können es so darstellen. Ich versuche das mal hier, ich hoffe, das funktioniert. Wir haben Gott. Es gibt den einen Gott. Ein Gott. Aber wir finden den Vater. Wir finden den Sohn. Und wir finden den Heiligen Geist. Und alle drei werden sie, wie genannt, Gott. Und alle drei haben die Attribute Gottes. Also kann man sagen, der Vater ist Gott. Der Sohn ist Gott. Und der Heilige Geist ist ebenfalls Gott. So weit, so gut. Jetzt aber ist Folgendes. Der Heilige Geist hier ist nicht der Vater. Und der Vater hier ist nicht der Sohn. Und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Die unterscheiden sich. So, was haben wir jetzt? Ein Chaos haben wir jetzt. Wie geht das? Die Moslems sagen, jawohl, 3 gleich 1, 1 gleich 3, das geht nicht. Ihr habt drei Götter und doch nur einen Gott. Geht das auf? Guck mal, kann das sein, dass ein Quadrat gleichzeitig ein Kreis ist? Ist das möglich? Ein Quadrat ist ein Kreis. Wir sagen, nein, das ist unmöglich. Ein Kreis ist ein Kreis, ein Quadrat ist ein Quadrat. Geht nicht auf, völlig unlogisch. Entweder oder, aber nicht beides. Je nach Perspektive. Jetzt geht's auf. Jetzt geht's auf. Wenn ich von der Seite beleuchte, wird es ein Quadrat und von der Seite wird es ein Kreis. Guck, das ist mit der Trinität genau gleich. Und ich habe, das weißt du noch, Silas, oder? Ich versuche den Studenten immer zu sagen, guck mal, Gott hat ein paar Dimensionen mehr als wir. Wir kennen ja nur die Breite und die Höhe, die Tiefe und noch die Zeit dazu. Das sind unsere primitiven Dimensionen. Aber jetzt kann man Folgendes machen. Ich kann mich ja nicht in Gottes Dimension hineindenken. Ich kann aber Folgendes machen. Ich kann sagen, okay, ich denke mal eine Dimension weg. Angenommen, wir wären nur fähig, zweidimensional zu sehen. Versucht euch das mal vorzustellen. Also ihr könntet nicht in die Tiefe sehen, sondern nur direkt, was vor den Augen ist. Nur so, weiter nicht. Also, ich zeige es euch mal. Wir haben natürlich hier, das wären jetzt dreidimensional, oder? Wir können auch die Tiefe sehen. Aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir könnten nur hier so den Bereich sehen, nicht in die Tiefe. Dann, wenn das so ist, könnte man hier sagen, okay, wir haben hier unterschiedlich große Kreise und unterschiedlich große Dreiecke. Wie kann ich jetzt behaupte ich, das ist alles das Gleiche. Das ist alles genau das Gleiche. Das würden wir nicht verstehen, wenn wir nur zweidimensional unterwegs waren. Wir können es nicht verstehen. Wir können nicht in die Tiefe sehen. Wenn ich aber jetzt eine Dimension dazu nehme, dann geht es auf. Dann merken wir, der Kegel kann diese Figuren bilden. Dann geht es auf. Und man kann es ja einfach mit dem Blatt, wenn du ein Blatt hast, du kannst nicht in die Tiefe sehen, hast ein Blatt, dann siehst du so ein Rechteck. Dann kannst du das Blatt wenden und dann siehst du nur einen Strich, logisch, wenn es ganz kerzengerade ist, oder? Und jetzt hätte ich eine Dimension mehr, habe ich aber nicht. Dann könnte ich dieses Blatt zu einem Punkt verwandeln, habe ich aber nicht. Gott hat das. Aber ich mache es jetzt noch einfacher, damit es jeder versteht. Nehmen wir mal an, wir wären so Männchen, Männlein und Weiblein auf einem Bildschirm. Aber wir sehen nur zweidimensional. Vergesst das nicht. Wir sehen nicht in die Tiefe. Wir sehen nur in die Breite und in die Höhe. Das ist unsere kleine Welt, die Bildschirmwelt. So, und jetzt gibt es da draußen einen Menschen und das dann für uns Gott. Und er will mit uns Kontakt aufnehmen. Jetzt kann er muss sich auch zeigen, dass er da ist. Wir können ihn nicht sehen, wenn er da draußen rumfuchtelt oder weiß ich. Wir können ihn nicht sehen. Wir können ihn erst sehen, wenn er unseren Bildschirm berührt. Dann nehmen wir wahr, weil wir können nicht in die Tiefe sehen. So, also ich kann also bis einen Millimeter, bis ein tausendstes Millimeter vor dem Bildschirm gehen. Wir nehmen ihn nicht wahr, weil ich kann nicht mal ein tausendstes Millimeter in die Tiefe sehen. Es ist nur unmöglich. Was ich machen kann, ist aber, ich könnte durch diesen Bildschirm durchgehen, durchstoßen. Das heißt, ich gehe mit meinem Finger und dann ist ja der Mittelfinger, ich zeige euch jetzt nicht den Mittelfinger, keine Angst, mit dem Mittelfinger gehe ich jetzt ein bisschen rein. Und das ist die Geburtsstunde ihres Gottes. Sagt, wow, wir haben einen Kontakt mit draußen, das ist ein Rundgott. Super. Rundgott-Theologie. Dann kann ich aber auch so ein bisschen seitlich reinschieben. Das ist die Geburtsstunde des Ellipsengott. Ha, wir haben Rundgott und Ellipsengott. Zwei unterschiedliche Götter. Dann kann ich mit dem Zeigefinger ein bisschen reingehen. Und der ist ein bisschen konisch. Bei den meisten Menschen. Wird hinten so ein bisschen dicker, oder? Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich gehe mit dem Zeigefinger ein bisschen rein, immer mehr rein, oder so. Wir fangen hier an. So, so, so. So, das ist die Geburtsstunde des Gottes, der sich verändern kann. Klein zu groß. Ihr seid noch dabei? Gut. Jetzt kann ich aber auch Folgendes machen. Ich kann sagen, okay, ich stoße alle vier Finger miteinander rein. Sie sehen ja nur zweidimensional. Das ist die Geburt der Vier-Götter-Theologie. Wir haben vier Götter. Jetzt kann ich aber weitergehen und jetzt bei jedem ist ja das so, die Finger hören irgendwann auf und dann kommt die Handfläche hier. Dann wird das zusammen. Ich kann es auch weitergehen und dann merken die, okay, ich ziehe das zurück, hoch, rein, zurück und so weiter. Das ist die Geburtsstunde der Quadrillianer. Ich sage, ah, jawohl, 4 = 1. Diese 4 verändern sich und werden am Schluss doch 1. Und dann werden sie wieder 4 und dann werden sie wieder 1, oder? Ich weiß, diese Illustration hat ihre Grenzen, das ist mir völlig klar. Weil meine Finger sind ja nicht wirklich unabhängig voneinander und sind ja nur ein Teil meiner Hand und meine Hand ist nur Teil meines Körpers und es ist begrenzt. Aber immerhin, es kann eine Hilfe sein, so vorzugehen. Eine Dimension weg. Und du kannst im Ansatz erklären, was Trinität eigentlich meint. Und jetzt ist mit Trinität ja natürlich mehr gemeint. Jetzt hatten ja die ersten Christen tatsächlich auch ein Problem. Sie wussten ja, wenn man die Bibel liest, Jesus und der Heilige Geist werden als Gott beschrieben mit Gottes Eigenschaften. Und sie mussten das formulieren. Und jetzt zeige ich euch etwas, wie ein I, ein einziges I, eine ganze Theologie ausgemacht hat. Das ist noch typisch, wenn man uns Theologen manchmal vorwirft, ihr geht immer in die Details. Details sind manchmal sehr entscheidend. Man hat gesagt, Jesus ist, am Anfang hat man gesagt, Jesus ist wesenshaft ähnlich mit Gott. Es gibt ja wirklich Unterschiede zwischen Jesus und dem Vater oder zwischen dem Heiligen Geist und dem Vater. Da gibt es Unterschiede in den Tätigkeiten und Beschreibungen und so. Er ist ähnlich, bis die ersten Irrlehren aufkam, Arius und so weiter. Da musste man das neu durchformulieren und man hat nicht mehr Homoi. Homoi heißt ähnlich und Homo, das kennt ihr mittlerweile alle, Homosexualität, oder heißt gleich, gleichgeschlechtlich. Das heißt gleich. Also haben die ersten Christen folgendes formuliert, gesagt, okay, Jesus ist gleich mit Gott. Also man hat es präzisiert. Warum? Weil man festgestellt hat, im Wesen ist Jesus genau gleich wie Gott. Jetzt ist aber etwas ganz Wichtiges. Bitte, bitte, nehmt das jetzt mit. Wir reden nicht von 3 Göttern. Wir reden auch nicht davon, dass Gott 3 Personen und doch 1 Person ist. Wir reden nicht davon, dass Gott 3-mal im Wesen Gott ist und dann doch nur 1-mal im Wesen. Wir unterscheiden zwischen dem, was das Wesen Gottes ist und was die Person Gottes ist. Und das haben die ersten Christen so formuliert, ich habe euch immer den griechischen Begriff, das könnt ihr aber gleich vergessen, Mia heißt 1, Usia ist das Wesen und 3 ist 3 und Hypostaseis ist dann eben die Person. Es gibt ein Wesen. Das ist das, was wir nach wie vor bekennen. Wir haben einen Gott. Und das ist Jesus, Vater und Heiliger Geist. Im Wesen sind die absolut gleich. Homoousios, ein Wesen. Aber die sind 3 Personen. Versteht ihr? Also wenn Moslems euch sagen, ihr habt keine Ahnung von Mathematik, sagt ihr doch, wir haben sehr wohl eine Ahnung. Ein Wesen, das ist der eine Gott, aber in 3 Personen. Und damit hast du ein Problem. Dann kann man es ihnen eben erklären anhand der Bildschirmtheologie hier. Also das wäre eine Variante zum Beispiel. Also nehmt eine Dimension weg. So, jetzt, ein bisschen Anwendung jetzt noch zum Schluss. Was heißt das jetzt? Warum offenbart sich Gott in 3 Personen? Warum ist Gott 3 Personen und 1 Wesen? Warum? Das ist eine einfache Sache. Weil Gott uns genau gleich geschaffen hat, die Welt genau gleich geschaffen hat. Das heißt, wir haben in Gott eine sogenannte Verwaltung oder Ökonomie der Trinität nennt man das. Könnt ihr gleich wieder vergessen. Aber ich zeige, was damit gemeint ist. Der Vater hat eine unterschiedliche Funktion. Der Sohn ist wieder für etwas anderes zuständig und der Heilige Geist auch für etwas anderes zuständig. Hier habt ihr jetzt die Einheit, das Wesen, Usia, das Gott, der eine Gott, aber in drei Personen, in unterschiedlichen Funktionen, in der Diversität. Der Vater, wissen wir, hat uns vor Ewigkeit, bevor überhaupt die Welt geschaffen wurde, hat er uns erwählt. Das ist nur eine Tätigkeit, viele andere auch, in Bezug auf die Soteriologie, auf die Erlösungslehre. Der Sohn musste kommen, um für uns zu sterben. Das hat nicht der Vater gemacht, sondern der Sohn ist gestorben. Der Sohn hat den Gehorsam geleistet, den wir nicht geleistet haben. Er ist dem Vater total gehorsam gewesen. Er hat den Gehorsam geleistet für uns und hat die Strafe erlitten für uns. So, aber der Heilige Geist schenkt die neue Geburt. Dazu ist der Heilige Geist zuständig. Also ihr merkt, da haben wir eine Einheit und gleichzeitig eine Vielfalt. Und da gibt es eine gewisse Analogie zu uns. Wir werden die gleich anschauen dann noch. Es ist eine gewisse Ebenbildlichkeit auf uns Menschen. Oder ein anderes Beispiel wäre bei der Schöpfung. Der Vater spricht. Er hat einen Befehl gegeben, den Plan gemacht für die Schöpfung. Der Sohn befiehlt, der hat eine andere Aufgabe. Er ist der Schöpfer und der Heilige Geist ist der, der da die Massen bewegt. Also alle drei werden bei der Schöpfung erwähnt in unterschiedlichen Funktionen. Wenn wir das wissen, dann können wir eines sagen, Gott ist im Wesen absolut gleich. Es gibt nur einen einzigen Gott. Aber es gibt unterschiedliche Funktionen und da ist es tatsächlich so, dass sich der Sohn und auch der Heilige Geist in gewisser Weise dem Befehl des Vaters unterordnen. Das merken wir im Gethsemane, wo Jesus betet, oh, wenn das nur an mir vorbeigeht, aber dein Wille, nicht mein Wille, oder? Es gibt gewisse Subordination. Aber was heißt das jetzt für uns? Wenn wir beten, es ist interessant, wenn ich jeweils gebeten zuhöre, kann ich teilweise sofort die Denomination zuordnen. Grob. Ich weiß, okay, das ist ein Reformierter aus der Landeskirche, das ist jemand aus der Pfingst- oder charismatischen Bewegung, das ist ein typischer Evangelier. Weil allein schon die Anrede macht er. Es gibt Christen, die reden ständig nur im Gebet von Jesus. Sie beten nur zu Jesus. Andere nur vom Vater, zum Vater. Und andere praktisch nur mit dem Heiligen Geist. Interessanterweise im Neuen Testament wird wer am meisten angesprochen im Gebet? Der Vater. Der Vater. Durch Jesus Zugang zum Vater. Jetzt, ich will mit euch jetzt nicht diskutieren, auch die ganze Geschichte mit dem Heiligen Geist, aber ich will etwas aufmerksam machen. Es ist falsch zu beten, danke Vater, dass du für mich gestorben bist. Das ist falsch. Der Vater ist nicht für mich gestorben. Man kann beten, danke Vater, dass du deinen Sohn dahin gegeben hast. Das ist richtig. Es ist falsch zu beten, danke Heiliger Geist, dass du mich mit dem Vater versöhnt hast. Das ist nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes, sondern von Jesus. Danke Jesus, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast. Danke Jesus, es ist falsch, wenn man sagt, danke Jesus, dass du uns neu geboren hast. Das ist nicht die Aufgabe des Sohns, sondern des Heiligen Geistes. Merkt ihr? Man muss also auch trinitarisch lernen zu beten, trinitarisch lernen zu denken. Trinität hat sehr wohl eine ganz konkrete Auswirkung auf unser Gemeindeleben. Und ich möchte euch das hier zum Schluss noch, Silas hat ja vorgelesen eben, es gibt jetzt eine komische grammatikalische Konstruktion im Alten Testament. Wir reden von Gott und es gibt verschiedene Begriffe für Gott. Gott hat übrigens sage und schreibe 600 unterschiedliche Namen. 600 unterschiedliche Namen kommen vor im Alten Testament. Der bekannteste ist natürlich El. Das ist ein ganz allgemeiner Begriff für Gott. Das meint so viel wie stark, mächtig. Also es zeigt so, wohin die Reise geht. Gott ist souverän, Gott ist mächtig, Gott ist allwissend. Und jetzt haben wir im Hebräischen, wenn ihm dahinter gesetzt wird, ist es ein Plural, Mehrzahl. Also El und Elohim heißt Götter. Gott ist El und dann haben wir Elohim, das heißt Götter. Jetzt das Dumme ist, Elohim wird für alles Mögliche benutzt. Elohim wird benutzt für Gott, für die Götzen, für die Geister von Verstorbenen, für manchmal Engel und manchmal auch für Dämonen. Und wie gehen wir es vor? Enemenemu, raus bist du oder irgend sowas? Das geht ja natürlich nicht. Ich muss auch hier den Kontext beachten, gucken, was im Kontext ist. Es ist immer klar, wer gemeint ist. Wenn da zum Beispiel steht, Yahweh, unser Elohim, das ist klar, da ist der lebendige Gott gemeint. El Elohim, Gott der Götter, ist auch klar, wer gemeint ist, oder? Es ist immer klar, es wird immer vom Kontext klar, von wem die Rede ist. Am Anfang schuf Gott, da steht nicht El schuf Gott. Jetzt würde man erwarten, dass wenn Elohim steht, das ist ja immerhin Plural, sind Götter meint das eigentlich wortwörtlich, dass du auch das Verb im Plural steht. Steht aber nicht. Am Anfang schuf und dann kommt Elohim, das ist eigentlich Plural, müssen wir eigentlich wortwörtlich übersetzen. Am Anfang schuf Götter, Himmel und Erde. Steht aber nicht so, sondern das Verb ist im Singular, um zu zeigen, es geht um den lebendigen, einzigen Gott. Am Anfang schuf Gott, das ist das Richtige übersetzt. Sonst wäre korrekt, am Anfang schufen die Götter. Das wäre korrekt. So, aber ich glaube, Gott zeigt uns durch die Trinität und durch diese ganze Geschichte mit seinem Namen, der in der Plural vorkommt. Einige sagen, ja, das ist ein majestätischer Plural. Ja, es ist möglich. Die Könige und so reden manchmal auch von sich in der Mehrzahl. Manchmal auch unsere Studenten schreiben in der Bachelorarbeit wir. Und ich frage dann zurück, wer meinst du mit wir? Meinst du deinen Körper und deinen Geist und der Heilige Geist noch dazu? Oder was meinst du genau? Kannst du eigentlich genauso schreiben, ich. Du bist ja derjenige, der da geschrieben hat und gedacht hat. Aber das, ich denke, das ist nicht das gemeint, sondern er mit diesem Plural in Einzahl im Verb meint es so viel wie, es gibt eine Einheit und es gibt eine Diversität. Wir nennen das Ganze, was hier wir sehen, Sonne, Mond, Sterne und die Erde und so weiter, das nennen wir Universum. Und das leitet sich ab von Uni 1 und von Drehen. Das heißt, eins, alles dreht sich um dieses eine. Nun, was hat man damit gemeint? Was dreht? Man, natürlich geozentrisch, es dreht sich alles um die Erde, klar, logisch. Aber eigentlich dachte man, alles ist von Gott in Gang gesetzt worden. Alles dreht sich um Gottes Gedanken, um Gottes Plan, nach Gottes Plan. Wir haben hier die Idee von Unität, von Einheit und Diversität. Alle Gestirne, die wir sehen, alles, was hier lebt auf dieser Erde, alles bildet eine Einheit. Und die höchsten Schulen, die wir kennen, also die höchste Ausbildung ist ja die Universität. Die gegründet wurden im Mittelalter, sind die gegründet worden, Universitäten. Das heißt so viel wie die Gesamtheit Universität. Auch hier, von was Gesamtheit? Von was Gesamtheit? Die Gesamtheit der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Also man konnte im Mittelalter konnte man auch verschiedene Disziplinen auswählen. Man konnte sagen, okay, ich studiere hier halt mal Sprachen oder ich studiere halt jetzt Medizin und ich studiere halt Mathematik oder ich studiere irgendwas Architektonisches. Es gab auch schon damals verschiedene Fachgebiete, Fachbereiche. Und man sagte, in der Universität hast du verschiedene Fachbereiche, aber all diese Wahrheiten, die wir dort lernen, Biologie und was ich was alles, das führt alles zu dem einen Gott, zu der einen Wahrheit. Alle Wahrheit kommt von Gott und alle Wahrheiten führen zu Gott. Das war die Idee der Universitäten. Ich meine, vielleicht gibt es Leute von euch, die haben irgendeine Universität studiert. Heute ist das ganz anders. Heute müsste man die Universitäten Diversitäten nennen. Multiversitäten oder weiß ich was, weil wir haben manchmal auch, ich habe gerade jetzt wieder eine Bewerbung gehabt, da gibt man mal Leute, die haben schon ein Hochschulstudium abgeschlossen, ich gucke so, was die da so studiert haben, die Zeugnisse werden dann beigelegt und neulich war da auch so eine Dame und die hat irgendein spezielles, einen speziellen Fachbereich und ich gucke, was hat sie denn eigentlich dort alles belegt und ich denke, wow! Das ist ja Wahnsinn, das ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist halt trotzdem so, das ist eigentlich total fachidiotisch. Also es ist ein ganz, ganz kleines Gebiet aus dem Riesenwissen. Wir müssen ja so vorgehen, weil wir sonst überfordert sind. Wenn jemand Jura studiert, dann macht er in der Jura nur noch ein kleines Gebiet, Vereinsrecht zum Beispiel, ne? Selbst dort noch irgend spezialisiert. Oder? In der Medizin genau gleich und in allem, in der Chemie auch, überall spezialisiert. Und wir verlieren dadurch etwas, und das wird ja auch nicht mehr gelehrt, wir verlieren den Zusammenhang. Wir verlieren die Idee, all diese Disziplinen, die wir studieren, die führen zu Gott. Wissenschaft hat Gott erfunden, nicht die Menschen. Wissenschaft sollte zu Gott führen. Das heißt, wir könnten erkennen, es gibt einen Gott. Alle Wahrheit kommt von Gott und führt zu Gott. Das wäre eigentlich die Idee, aber wir haben es irgendwie halt so spezialisiert, dass wir das verlieren. Universitäten, Diversitäten. Und was meine ich jetzt mit Einheit? Das ist auch eine Einheit. Im Militär, war auch mal im Militär, wenn man da beim Marschieren nicht einheitlich marschiert, dann hat man ein Problem. Ich war ein Individualist und habe das schon gehasst, ehrlich gesagt. Mama habe ich dann extra provoziert und gesagt, ich will mich doch da nicht in die Einheit ein. Und dann habe ich einfach aus dem Takt ein bisschen spaziert, oder? Und dann kam natürlich dann ziemlich schnell der Zusammenschiss des Leutnants, Ashleyman so nicht und so. Das widerstrebt mir. Diese Einheit hier, das ist gleichförmig. Und das widerspricht mir zutiefst. Ich bin das nicht. Ich hasse das. Alles, was gleichförmig ist, mag ich überhaupt nicht. Und das weiß auch, das wissen unsere Studenten. Ich weiß nicht, war das vielleicht sogar eure Klasse? Die hatten mal eine Klasse in ihrem Klassenraum, in ihrem Seminarraum diesen Spruch hier aufgehängt. Gott wünscht sich Einheit und nicht Einheitlichkeit. Als ich dann da reinkam, mein Herz hat gejubelt. Jawohl, das ist unser Gott. Einheit ja, Einheit in der Diversität. Er ist selber Einheit, ein Wesen, ein Gott, aber in drei Personen. Und die sind unterschiedlich unterwegs, die haben unterschiedliche Funktionen. Und so ist es ja auch in der Gemeinde, genau gleich. Es gibt ein Gott, aber unterschiedliche Gaben, 1. Korinther 12. Ein Gott, unterschiedliche Gaben. Das heißt, Einheitlichkeit, nein, aber Einheit. Dass Gott Diversität liebt, ist offensichtlich. Allein schon, wenn wir die Menschen anschauen, was wäre das fürchterlich, wir wären alles Klone. Wenn alle genau gleich aussehen. Die Auswahl, die Partnerwahl wäre ja enorm schwierig. Sie sehen alle genau gleich aus. Da kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Zum Glück sehen wir alle etwas anders aus, andere Hautfarbe, Körpergröße und so. Wunderbar! Und das lesen wir. Die Erde brachte junges Grün hervor, Kraut, das Samen trägt, nach seiner Art. Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Samen ist, je nach ihrer Art. Unterschiedliche Bäume, unterschiedliche Früchte. Wer von euch möchte jeden Tag Mais essen? Ich definitiv nicht. Ich hasse Mais. Aber manchmal macht meine Frau das und sagt, ja, muss es immer Mais geben? Und sagt, was immer? Es ist jetzt nach 4 Jahren wieder mal das erste Mal. Was redest du? Es gibt immer. Also, versteht, ich liebe die Vielfalt. Ich liebe die Vielfalt. Ihr ja auch. Ich möchte die Abwechslung. Oder dann auch bei den Tieren genauso, die Wildtiere, das Vieh, alles das Kriechtier. Ah, die wunderbaren Viecher. Gott hat sie unterschiedlich gemacht. Und das erfreut doch unser Herz. Und auch den Menschen genau gleich. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild schuf er sie, als Mann und Frau. Er hat nicht einfach einen Menschen geschaffen und die sehen alle gleich aus und Klonen sind alles Männer. Was wäre das furchtbare Welt? Er hat die Frauen geschaffen. Das heißt, schon da gibt es Diversität. Und wir alle wissen, da gibt es gewaltige Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und das macht das Leben erstmal richtig süß und interessant. Und dann auch, wenn wir uns reproduzieren, lesen wir bei Adam, mit 130 hat er dann, er hat ja verschiedene weitere Söhne gekriegt, nebst Kain und Abel. Und dann hat er, hier steht, und erzeugte einen Sohn, ihm ähnlich. Wow, als bin ich froh, wenn unsere Kinder, als die geboren, da guckt man, was da rauskommt, oder? Und ich glaube, ich hätte einen Schock gekriegt, wenn das ein Klon gewesen wäre von mir. Oh Gott, tu das dem Kind nicht an. Da freut man sich, da ist mir ähnlich, da kommen die Verwandten, ja, ganz der Papa und so weiter. Ja, man sieht, je nachdem, aber es ist nicht gleich. Die sind nicht gleich. Das war bei den ersten Kindern schon. Ähnlich, aber nicht gleich. Und guck, das geht weiter. Jetzt sagen wir, aber im Himmel sehen wir alle gleich aus. Nein, auch da, nein. Bei der Auferstehung, Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, dem neuen Körper, jedem Samen eine andere. Nicht mal im Himmel sind wir gleichförmig. Halleluja. Und warum ist das so? Weil Gott Trinität ist. Er ist eine Einheit, eine absolut untrennbare Einheit in seinem Wesen, aber er ist drei in Person. Und da können wir vieles, ich habe jetzt nur ein paar Dinge aufgezeigt, wir können viel, viel, viel mehr davon ableiten. In unserer ganzen Spiritualität, was das für uns bedeutet, trinitarisch zu denken, das muss man lernen. Trinitarisch zu beten, trinitarisch Lieder zu singen, trinitarische Anbetung, trinitarisch unterwegs zu sein, überlegen, wer ist für was zuständig und so weiter und so fort, um dann auch die Dinge richtig zuzuordnen. Und ich liebe das, weil es zeigt die Vielfalt und gleichzeitig die Einheit. Okay, damit lassen wir es mal bewenden und ich bete noch zum Schluss. Treue Vater, wir danken dir, dass wir dein lebendiges Wort haben. Wir können darin so vieles entdecken. Und manchmal fragen wir uns, wieso und warum. Wir fragen, warum Trinität? Und wir entdecken diese geniale Idee von Einheit und Verschiedenartigkeit. Und diese Einheit und Verschiedenartigkeit hast du genauso auch in uns hineingelebt. In uns Menschen, in die Tierwelt, in die Pflanzenwelt, aber auch in unsere Gaben. Wir sind so unterschiedlich begabt und bilden doch gemeinsam diesen einen Körper. Danke, Herr, dass wir das wissen dürfen und dass so etwas Schönes, dass wir eine Einheit bilden und dennoch total unterschiedlich unterwegs sein dürfen. Danke, Herr, dass wir das mehr und mehr begreifen und leben. Segne uns und begleite uns auch in den Abend hinein. Amen.